Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, servus.
Jetzt habe ich den Jingle wieder nicht ganz hinbekommen, denn auch heute sind wir quasi in einem anderen Format. Und zwar wollen wir heute wieder unsere Schnick-Schnack-Folge, Schnick und Schnack, kein Schnick, nur Schnack, wie man das auch immer nennen möchte, aufnehmen wollen, ein bisschen auf uns schauen, auf die Themen, die uns bewegt haben. Ja, wir nehmen heute quasi zum 100-tägigen von Herrn Trump in den USA auf, und das wird auch gleich so ein bisschen mal kurz ein Thema werden. Aber fangen wir doch erstmal bei dir an. Wie hast du deine Ostertage verbracht?
Ja, ich hatte eine Zweiteilung. Ich habe einmal einen kleinen Aktivurlaub gemacht. Wir haben Hof gepflastert oder vorbereitet. Das war so Baustelle. Und dann noch etwas Kulinarik und Kultur, kann man sagen. Ein paar Tage in Barcelona. Aber das war eigentlich sehr schön, weil es eine tolle Gegend ist. Katalanien, die Stimmung, die dort herrscht. Zufällig war auch der Tag dabei, an dem Barcelona gegen Real Madrid die Meisterschaft in Spanien gewonnen hat. Man zwar nicht live gesehen, weil das
Echt, die
Stadion.
Meisterschaft? Im Pokal, oder?
Oder ich dachte, das ist hier so ein.
Aber irgendwas haben sie gewonnen, ja.
Irgendwas Königliches haben sie gewonnen, haben sich riesig gefreut, weil es ja gegen den Erzfeind Real Madrid ging. Und das ist jetzt das ist eigentlich das Spannende, was ich in Barcelona mitgenommen habe. Diese Bewegung der Unabhängigkeit, das Katalanische, die Identität der Katalanen spielt ja eine sehr große Rolle. Das Demokratische, was dahinter steht, und der Kampf gegen sozusagen die Königsherrschaft in Spanien und die Bestrebung, ja, da sogar teilweise rauszuwollen. Zumindest gibt es da eine Diskussion drüber. Aber also war mega schön. Es hat auch seine Parallelität, seine Parallelen zur Logistik. Ne? Wenn man da so ein Team führt, möchte man ja auch eine Identität schaffen. Die Katalanen schaffen das ja auch. Da gibt es diesen menschlichen Turmbau. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, ne? Dass dann unten Männer einen Kreis bilden. Da stellen sich dann leichtere Männer oder Frauen drauf. Okay. Und ganz oben klettern dann die Kinder hoch. Und das geht bis zu 8 Ebenen oder so. Und da spielt der Zusammenhalt eine sehr große Rolle. In Barcelona selber hast du teilweise als Pflastersteine so Honigwaben, ne, wo sie sich auch mit identifizieren, indem sie halt zusammenhalten. Wenn was passiert, kommen alle zusammen, helfen alle zusammen. Also das strömt da so durch. Damit identifizieren sie sich. Der Fußball, den wir in Deutschland kennen, Barcelona als Verein, ist da eigentlich nur eine Projektionsoberfläche dafür. Und das kann man so ein bisschen auch in die Logistik mitnehmen. Wie gesagt, wenn man ein Team motivieren will, eine Identität zu schaffen, die Identität zu pflegen, das war super gut. Abseits dessen, dass man da klasse essen kann und dass man da tatsächlich auch tolle Architektur hat. Die Sagrada Familia ist eine noch im Bau befindliche Kathedrale. Das war die erste Kathedrale, wo ich rein bin, und war sehr beeindruckt von dem Bau, weil sie halt coole Strukturen hat. Also war spannend, war cool. Wie war es bei dir, Ostern?
Also war ein richtig guter Urlaub mit hoffentlich vernünftigem Wetter.
Ja, es waren nur 5 Tage, einer davon war verregnet, aber das ist ja auch was Besonderes in Spanien. Von daher, für mich war es mega schön, war gut. Jeden Tag was Interessantes gesehen, jeden Tag konnten wir was mitnehmen. Der Anflug hatte auch logistische Züge, da ging es dann über den Containerhafen von Barcelona.
Ah, okay.
Barcelona liegt ja direkt am Meer, hat einen Strand, aber hat auch einen Containerhafen. Und es lagen auch immer jede Menge Schiffe vor der Küste, die man auch vom höchsten Punkt der Stadt, so einen Berg, gut gesehen hat. Also von daher war für jeden was dabei und war jede Menge mitzunehmen.
Ja. Na, ich glaube, Barcelona ist ja auch ein Stopp auf der Route aus Fernost.
Ist gut möglich. Also es war jetzt nicht der größte Containerhafen, den ich kenne, aber es war ein Containerhafen, und da kann es schon sein, dass dann die Schiffe, die Richtung ins Mittelmeer oder die entweder aus dem Mittelmeer kommen oder ins Mittelmeer einschwenken über Afrika, dass die dort einen Stopp machen. Aber da bin ich zu wenig Seefahrer.
Na.
Wie war es bei dir?
Ja, wir haben es auch zweigeteilt. Wir haben ein langes Wochenende vor Ostern gemacht und ansonsten durchgearbeitet. Die
Okay.
Jungs waren unterwegs und von daher haben wir die Zeit genutzt, uns da ganz normal weiterzuentwickeln im Job und die Ruhe ein wenig zu benutzen. Auch mal abseits der familiären Verpflichtung, sei es also Fußball, sei es irgendwelche Instrumentenunterrichte, Hausaufgaben, schieß mich tot. Insofern haben wir das Wochenende sehr genossen. Es war sehr, sehr sonnig. Wir waren in den Niederlanden, knapp neben Rotterdam.
Okay.
Da kommt die halblogistische Verbindung dann her.
Da kommen die richtig vielen Container an im Vergleich zu
Ja,
Barcelona.
ich habe es nicht gesehen, ne? Und dadurch, dass wir im Auto hin sind, haben wir es in einer Flugschneise auch nicht gesehen.
Okay.
Aber du hast halt eben die Schiffe dann halt eben gesehen. Es ist ja schon spannend, wenn dieses, also wenn der Tidenhub dann halt eben stattfindet. Und das Wasser verschwindet dann kilometerweit nach außen. Du kannst theoretisch dann teilweise darauf laufen, solltest es an vielen Stellen dann auch einfach sein lassen. Aber kannst dann halt eben im Hintergrund diese Schiffe dann halt eben sehen, die auf Rotterdam zufahren. Und das sieht dann so ein bisschen aus, als wenn die am Trockenen liegen.
Okay.
Tun sie natürlich nicht, aber ja, war schon schön. War anderes sonnig als bei dir, ne? Also 15 Grad und Sonne. Hattest du deine Jacke auch an?
Ja, ich hatte
Aber
auch eine Jacke im Bus an, weil die Klimaanlage im Bus in Barcelona so kalt war.
ja, du arme Sau. Ich meine, du hast mein Mitleid wirklich. Nee, das war sehr schön und die Niederländer sind an der Stelle ja dann auch immer sehr, sehr menschlich, sehr gastfreundlich unterwegs. Und wir hatten da wirklich eine gute Zeit, war wie gesagt am Ende dann nur ein langes Wochenende. Was wir dann da waren, aber das war echt cool. Und ja, die zweite Hälfte der Ostermai-Ferien, wollte ich jetzt schon gerade sagen, der Osterferien, haben wir da wie gesagt gearbeitet. Der Große war in so einem Englischcamp,
Okay.
der war ganz begeistert davon. Ist ja dann auch als Elternteil eine gewisse Erfahrung, wenn du dein Kind in so ein Camp reinschickst, dann gibst du ab und 5 Tage später kriegst du ihn wieder. Und die einzigen 3 Male, die er sich meldet, er hat sich gemeldet, gar nichts dagegen, ne? Aber nach 3 Minuten, ja, hier ist alles gut, Essen schmeckt, und kann ich noch bei uns Zeit haben, beim Handy und sowas, ne? Das ist halt eben schon ganz unterhaltsam dann und ganz cool, so als Teil vom Abnabelungsprozess, wobei der sicherlich noch Zeit hat.
Hat er noch ein bisschen Zeit? Ja, gut,
Genau,
aber dann hast du
genau.
zumindest mal, bist du mal ein bisschen aus der Routine rausgekommen. War bei mir ja auch so. Neues Umfeld und mal 2, 3 Tage an was anderes denken. Aber gut, jetzt sind wir wieder in der Realität. Du hast das vorhin schon angeteasert, ne? Jetzt zum Aufnahmezeitpunkt haben wir 100 Tage Trump hinter uns. Ich muss die letzten Wochen ein paar Mal dran denken, dass wir Anfang des Jahres ja 2 Podcasts aufgenommen haben, wo wir mit Supply Chain Experten drüber gesprochen haben, was kommt denn da? Und beide haben ja gesagt, ja, wird schon irgendwie, ne? Also natürlich wissen wir, der kämpft um mediale Aufmerksamkeit, er ist teilweise unberechenbar, er verhandelt gut und arbeitet viel mit so Ankerplatzierung, sagt man da, glaube ich, oder so, ne? Haut auch mal was raus. Aber wie waren die 100 Tage für dich? War schon unerwartet viel, oder?
Laut vor allem, finde ich,
Okay.
ne? Also das viel, also er hat ja für meine Begriffe, das ist aber nur meine persönliche Meinung, hat er während seiner ersten Amtszeit hat er ja eine ganze Menge bewegt, ne? Ob das jetzt in die richtige Richtung geht, ob das immer alles gut war, sei mal dahingestellt. Aber er hat halt eben nicht, oder andersrum, er hat die politische Etikette gebrochen an vielen Stellen und hat dadurch da halt eben Dinge in Bewegung gebracht, wo man im Nachhinein betrachtet dann halt eben sagen muss, okay, kann man bewerten, wie man möchte, aber es war schon nicht schlecht, ne? Also es ging den Menschen, sowohl in den USA als auch weltweit danach nicht zwingend schlechter, ne? Also es war jetzt nicht so dieses einprägende Ereignis, wo man denkt, ja, das ist jetzt seine Schuld oder sein Vermächtnis, also in beide Richtungen, ne?
Okay.
So, und jetzt haben wir ja mit den beiden dort gesprochen. Du meinst ja einmal Dave und beim anderen komme ich gerade nicht auf den Namen, aber das war aus den USA, die ja letzten Endes beide prognostiziert haben, dass es sehr, sehr, sehr unvorhersehbar wird, aber die Supply Chains das irgendwie aushalten werden. Und wenn man jetzt halt eben so 100 Tage zurückgeht, also ich finde, wir sollten das mit unserer deutschen Bundesregierung auch unbedingt machen, nach 100 Tagen mal draufzuschauen und das vielleicht in Vergleich stellen.
Es
Aber
wird
ich finde,
bestimmt weniger passiert sein,
ja,
nehme ich
aber
mal an.
ich finde es unglaublich laut, ne? Also er hat viele Themen angegriffen, ob jetzt gut oder schlecht, also aufgegriffen im Sinne, und er ist sehr präsent. Mir persönlich fehlt die Umsetzung so ein Stück weit dahinter, ne? Also so ein bisschen Trash-TV, finde ich. Da halt eben dann zuzuhören, reicht es das eine oder andere gar nicht so verkehrt. Und wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass es halt eben seine Verhandlungstaktik ist, ne? Ob die am Ende dann halt eben zum Erfolg führt oder nicht, das kann man sicherlich nach 100 Tagen nicht bewerten. Aber ich weiß gerade nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Für mich hat es so ein bisschen wie, also so ein kleiner Schuljunge hat in der Schule mal was probiert, ne? Hat mal irgendwie einen lauten Macker gemacht oder irgend sowas. Das hat funktioniert. Und jetzt nimmt er das als Konzept für immer. Und ich bin mir unsicher, ob es funktioniert. Aber das ist meine persönliche Meinung. Teil gerne mal deine Meinung.
Ja, ich hab wenig Positives. Keine Ahnung. Ich messe ja immer an den Wertvorstellungen, die man hat. Wahrscheinlich viel zu viel, aber ja gut, ich glaube, er riskiert ziemlich viel für das, was er dann tatsächlich erreicht. Also
Das ist schön
er
formuliert, ja.
spielt halt alles oder nichts. Und das kann man machen bei wichtigen Sachen. Aber vielleicht ist ihm ja auch wurscht. Ich glaube, er macht einfach, er zersch also ich bin ja so ein Typ, der gern mit allen gut klarkommt und so. Und er ist halt null ein Beziehungsmensch, sondern er ist halt ein reiner auf sich oder auf seine Klientel bedachter Ergebnismensch. Und ich glaube, er macht da wirtschaftlich wahnsinnig viel kaputt, indem er Unsicherheit erzeugt, die eigentlich nicht nötig wäre. Das liest man auch in dem einen oder anderen Kommentar. Die Börse will ich da gar nicht so sehr anführen, ne? Die Börse reagiert immer mal so und so und ist ja auch sehr hypegetrieben. Und so wie sie sich gefreut hat, als er gewählt wurde, ist ja auch alles aufgeblasen worden. Dann ist die Luft ein bisschen rausgelassen worden. Aber ich meine eher so das Vorgehen bei den Zöllen. Es ist halt ein anderes, also selbst wenn in der Vergangenheit ähnlich agiert wurde, wurde es anders verpackt und er verpackt es halt jetzt null, sondern generiert sich wie ein Lehnsherr, finde ich, ja, der oder wie ein König, das wird ja auch oft als Parallele gesehen, der die Leute gerne antanzen lässt und dann auch so drüber spricht, ja, dass er das ja genießt, wenn die Leute ihm in den Hintern kriechen, so in die Richtung. Und das hilft den USA, glaube ich, wenig. Also natürlich, die USA sind nicht so sehr abhängig von anderen Nationen, können auch selber im Land viel produzieren, haben eine starke Inlandsnachfrage. Aber ich glaube, die USA haben die letzten 40 Jahre auch gut davon gelebt, günstig einzukaufen und dann zu konsumieren. Und wenn sie das drehen wollen, dann wird Trump und seine Klientel davon profitieren, da bin ich sicher. Aber der Durchschnittsamerikaner wird dann eher mehr ausgeben müssen für sein T-Shirt. Also ob der noch für 1,99 dann das T-Shirt bekommt, was er möchte, ist die Frage, weil entweder sind Zölle drauf und es kostet dann halt 5,99. Das mag jetzt auch nicht dramatisch sein, ne? Aber
Ja, man macht das nur über einen breiten Warenkorb
ja
und
genau, es wird eine
ja.
Inflation geben, weil Zölle sind nichts anderes, wie dass der Verbraucher mehr bezahlt, obwohl es eigentlich wirtschaftlich nicht nötig wäre, ne? Weil sich halt der Staat noch dran bedient. Und für jemanden, der angetreten ist und gesagt hat, der Staat ist zu mächtig und wir müssen den Staat beschneiden, ist es eigentlich schon ziemlich heftig, dann da auf den Warenkorb, der bestimmt in den USA, ich habe keine Zahlen, ne, aber aus den USA, wenn du durch den Walmart läufst, was kommt denn da aus Amerika? Ne? Da kommen die Lebensmittel aus Amerika vielleicht noch zum gewissen Teil, aber Non-Food, Textilien, also bis auf ein paar Jeans oder so, was wird denn da noch in den USA gefertigt? Und da hat der Durchschnittsamerikaner ja auch davon profitiert, dass es dann so günstig war. Und wenn das so kommt, dann wird sich der Konsum sicher ein Stück nach in das Inland orientieren und vielleicht schafft es auch ein paar Arbeitsplätze. Die Frage ist halt dann, ob es gute Arbeitsplätze sind. Wenn du dann T-Shirts in den USA nähst, ob das was ist, was die Bevölkerung wirklich nach vorne bringt. Ja, also das aus meiner Sicht zerstört das so ein bisschen den American Dream. Ja, das, was halt die westliche, dieses westliche Bild, dass in Amerika alles möglich ist, dass dort das Tor ist, in dem die Demokratie ihre Heimat hat, das wird halt alles niedergemetzelt. Und eigentlich dann zu Lasten der eigenen Bevölkerung auch zum großen Teil. Und was sicher dem Staat hilft, ne, wenn ich will jetzt nicht sagen, dass alles, was gemacht wird, schlecht ist, wenn du eine hohe Staatsverschuldung hast, wenn keiner mehr weiß, wie man mit den Kosten klarkommt, dass man dann vielleicht mal einen Ranger entlässt, das mag ja so sein, ne? Das wird vielleicht auch in Deutschland und Europa kommen, dass wir uns gewisse Sachen mit der Zeit nicht mehr leisten können, dass Renten, das Sozialversicherungssystem in Frage gestellt wird. Das hatten wir auch bei der Wahlprognose überall, dass wir immer gesagt haben, ja, die Politik bietet ja eigentlich nur mehr Wohlstand an. Wo soll denn die Kohle dafür herkommen? Da greifen sie schon durch. Die Frage ist halt, wem nehmen sie wieder was? Und es sieht momentan halt so aus, als ob man es denen nimmt, die eh schon nicht so viel haben. Oder man nimmt es der Zukunft. Ne? Man nimmt es halt denen, die in Zukunft es eigentlich hätten bekommen sollen, und dort beschneidet man. Oder man lebt auf Kosten der Zukunft. Also ich habe ein bisschen aufgehört, mich jeden Tag mit zu beschäftigen. Witzig ist, dass eigentlich Sachen passieren, die sich selbst die Satire in der Vergangenheit nicht ausgedacht hat. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. Auf der anderen Seite, diese Theorie, dass so ein Verrückter in der Verhandlung vielleicht auch mal ein Ergebnis zustande bringt, was der normal Denkende im Gespräch nicht hinbekommen hätte, kann ja vielleicht auch funktionieren in gewissen Lebenssituationen, ne? Dass dann da vielleicht in der Ukraine tatsächlich ein Frieden kommt, wie auch immer der aussieht. Das werden wir sehen. Aber ja, es macht halt viel Neues, ne? So wie du sagst, viel Lärm. Es lenkt viel ab von den Themen, die vielleicht wirklich wichtig sind. Und ich glaube, also ich musste öfter an James Hill, ne, war das mit Ralf Düster, der bei uns im Podcast war, 11. Oktober zum Thema Wahl. Und ich glaube, man hat dort mit mehr Konstanz gerechnet, weil das, was jetzt hier
Das,
durchgeschüttelt wird,
ja.
das ist schon heftig, ja.
Das ist das, auch das, was ich versucht habe, dann halt eben darzustellen, so mein Eindruck. Ich hätte halt eben auch erwartet, dass er auf dem Niveau weitermacht, wie er vorher halt eben dann regiert hat, ne? Wo es halt eben auch nicht normal war, was er getan hat. Aber er ist halt eben wirklich wie ein Elefant im Porzellanladen, ne? Dass da was Gutes bei rauskommen kann, will ich gar nicht bezweifeln. Aber das Risiko, was er geht, wen er da im Zweifel dann halt eben verschreckt. Ne? Und es gibt ja schon die ersten zwei, drei Beispiele, ne? Gerade im Fall von Kanada, die dann halt eben Alternativen gefunden haben. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, bei welchem Produkt es war, aber die halt eben dann Alternativen gefunden haben und sich damit halt eben von den USA auch abkehren konnten. Bei der Beschaffung dessen, ja, du läufst da ein relativ großes Risiko.
Also für die Kanadier ist es sehr, also ist der Nebeneffekt das, was wir in der ersten, also was teilweise zur ersten Wahl schon so der sarkastische Kommentar war. Dadurch, dass er so provoziert und sich mit allen anlegt, verbündet er vielleicht alle anderen ein
Ja,
Stück,
genau.
ne? Also für Kanada ist es sehr identitätsstiftend, ja. Wenn man auf einmal einen Nachbarn hat, auf den man sich nicht mehr so verlassen kann, muss man selbst mehr zusammenhalten. Es kann schon sein, dass dann andere Spieler näher zusammenrücken und dass Kanada die Fühler ausstreckt und sagt, okay, wenn wir mit den USA, unserem nächsten Nachbarn, keinen verlässlichen Handelspartner mehr haben, dann müssen wir vielleicht mit der EU oder mit anderen, die unsere Werte teilen, stärker in die Gespräche gehen. Und das war ja bei dir auch in der Vorbereitung ein Thema, ne? Dass man mal so ein bisschen auf
Genau,
die Weltkarte
das
guckt.
ist die perfekte Überleitung zu dem, worauf wir auch zu sprechen gehen wollten. Es gab nämlich in der DVZ, in einer der vergangenen Ausgaben, eine sehr interessante Abbildung einer Weltkarte, die so also ein bisschen auf die Handelsvereinbarung Deutschlands beziehungsweise dann halt eben der EU eingeht, unter dem Titel Noch viel Potenzial für Allianzen. Hat man dort in der DVZ eine Übersicht der Weltkarte farblich markiert. Die EU ist dort dunkelblau markiert. Dann gibt es also diverse hellblaue Länder, die dann also mit dazu Kasachstan, UK, Algerien Länder, Türkei beispielsweise, halt eben auch Ägypten, wo du halt eben eine gewisse Verbundenheit bei Handelsthemen hast. Damit, nennen wir das mal so, den Wirtschaftsraum an deine Volkswirtschaft angezapft hast. Was aber halt eben dann auch auffällig ist, danach wird es dann halt eben zunehmend dünner, ne? Also wir haben beispielsweise mit Südamerika überschaubar wenig Abkommen, vor allen Dingen, wenn du da auf die Großen gehst, also Brasilien, Argentinien, befinden sich im Aufbau, sind aber noch nicht verhandelt oder nicht final verhandelt. Genau das Gleiche dann in die andere Richtung, Indien, Australien. Jetzt hätte ich Australien ehrlicherweise auch nicht als Wirtschaftsgiganten wahrgenommen, der für uns riesigen Einfluss hat, aber auch da gibt es sicherlich eine ganze Reihe an Produkten, die interessant sein können. Ja, die sind wirtschaftlich, also man erinnert sich vielleicht an die Folge mit den BRIC-Staaten, die wir mal gemacht hatten. Da ist dann halt eben auffällig, dass zum Beispiel zu diesen Staaten relativ wenig Kontakt besteht, mit Brasilien, mit Russland sowieso, aber dann halt eben auch mit China, wo man auf der Weltkarte sieht, ja, es ist überwiegend bläulich eingefärbt, was auch unter anderem vielleicht an der Darstellung des Meeres liegt. So die großen wirtschaftlichen Player, die es also in den Top 5 oder Top 10 dieser Welt gibt, die sind halt eben eher so im orangenen, roten Bereich, wie beispielsweise Russland, wie die USA, wie China, letzten Endes aber halt eben auch wie Teile vom vorderen Orient, Saudi-Arabien und sowas alles, ne? Große Teile von Afrika. Die an der Stelle dann halt eben nicht an den Wirtschaftsraum EU angebunden sind. Fand ich ganz interessant. Hätte ich ehrlicherweise so nicht eingeschätzt.
Also die Wahrnehmung, die mediale Wahrnehmung ist meistens eine andere, ne? Ich habe es ein bisschen die Jahre auch mitverfolgt. Die EU versucht halt auch, sag mal, ihren Binnenmarkt zu schützen. Ich kenne es jetzt vor allem aus dem Agrarbereich, dass man deshalb mit Brasilien, Australien und ähnlichen Ländern sich schwer tut. In Australien werden jetzt wenig Maschinen und Autos gebaut, die du in die EU einführst. Und wenn du da versuchst, einen gleichmäßigen Warenfluss hinzubekommen, schaffst du das ja nur, wenn du wieder was importierst, was die auch zur Verfügung stellen können, damit sie uns dann wieder Maschinen und Automobile und Ähnliches abkaufen. Und da spielen halt Erzeugungsvoraussetzungen eine Rolle. Brasilien ist es häufig das Thema Regenwald und unter welchen Bedingungen wird was erzeugt. Und da tut man sich halt schwer, eine Freihandelszone einzurichten. Ne? Mit Kanada ist man da, glaube ich, schon weiter. Und
genau.
Auch einzelne Länder innerhalb Europas, zum Beispiel die Schweiz hat ja, glaube ich, mit China auch ein Abkommen, haben da auch schon was vereinbart. Aber es ist, wie du sagst, es zeigt, es gibt noch viele Möglichkeiten. Und auch wenn man bisher vielleicht so ein bisschen auch, jetzt nehmen wir wieder Australien als Beispiel, ist halt auch am weitesten weg von uns, dass die EU, die so eng zusammenliegt, ein starker Wirtschaftsraum ist, dass die EU als, sagen wir, Verbund stark interagiert hat, auch mit zu tun, dass dort die gleichen Werte geteilt werden häufig. Dann hast du den Mittelmeerraum. Das war schon immer ein Handelszentrum. Ne? Auch einige Staaten haben ja über den Mittelmeerraum oder auch über das koloniale Denken wieder Verbindungen zu anderen Ländern aufgebaut. Du hast die Franzosen, die im Norden von Südamerika ja immer noch ihre Dependance auch teilweise haben.
Ja.
Also das ist alles logisch nachvollziehbar, historisch gewachsen. Aber es ist, wie du sagst, es gibt noch genug Länder, wo man sprechen, wo man prüfen kann, was möglich ist. Und die USA sind halt nicht das Einzige. Und vielleicht ist ja Europa auch dann in der Lage, so einen Mittelsmann zu machen, der man muss ja nicht mit jedem Best Friend sein. Ne? Man kann ja auch einfach Handel betreiben. Und dann ist es vielleicht auch spannend, auch mit rohstoffreichen Ländern zu sprechen oder mit, wie du sagst, bevölkerungsreichen Ländern wie Indien, die die Zukunft im Konsum auch darstellen, in einer gewissen Form. Ne?
Wenn das Ganze mal so ein bisschen betrachtet, was dort an Verbindungen noch nicht besteht, kann man halt eben auch mal so versuchen, zumindest nach dem aktuellen Stand so ein bisschen drauf zu schauen, wie die Wahrscheinlichkeit eines Abkommens ist. Wenn man ehrlich ist, ist das mit Russland äußerst unwahrscheinlich in der aktuellen Situation.
Ja, es kommt halt darauf an,
auch wenn es da Bestrebungen gibt.
Es kommt auch darauf an, wie man sich mit der Ukraine jetzt,
genau,
zu welchem Ergebnis das kommt, wie dann auch wieder die verschiedenen Akteure Einfluss nehmen, wie vielleicht die USA Einfluss nehmen, pro-russisch zu agieren. Kann ja unter Trump durchaus der Fall sein. Wenn die Pipelines wieder angeworfen würden, also nur wirtschaftlich betrachtet, why not? Ja.
Also, ja, genau. Aber jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme halten wir das erstmal für eher unwahrscheinlich.
Ja.
Auch mit China, da sind es ja dann vor allen Dingen, naja, politische Differenzen über die politischen Systeme, die an der Stelle da halt eben so ein bisschen nicht dem Sprech der EU entsprechen oder halt eben umgedreht, je nachdem, wie man das sehen möchte. Was man aber, und damit sind wir beim Thema, als durchaus hoch einschätzen könnte, ist zum Beispiel dann Westafrika. Wir haben da ja eine gewisse Vergangenheit, beziehungsweise teils Kolonien dann halt eben auch. Ob das wirtschaftlich so mega interessant ist, sei mal dahingestellt, aber auch Afrika ist ein Wirtschaftsraum, der halt eben in der Zukunft wachsen und boomen wird, weitaus mehr, als das in anderen Bereichen der Welt ist. Und gleichzeitig sind dann also Indien und Australien auch eher als hoch einzuschätzen. Wir sind sehr engagiert in Indien, die ganze EU, also nicht in Deutschland. Wir bemühen uns dort an der Stelle sehr intensiv, zumal es halt eben auch unser großer Schritt Richtung Asien ist. Ne? Wir haben vorher den vorderen Orient aufgrund der politischen Instabilität, da sind wir so halb verbunden, springen wir weiter, kommt dann also vielleicht erst wieder Japan, aber halt eben China nicht, und Indien wäre ein großer Schritt, zumal, so wie du gerade sagtest, da halt eben dann auch die Bevölkerung der nächsten x Jahre dann halt eben lebt und einen entsprechenden Bedarf hat. Und Australien ist, glaube ich, vor allen Dingen aufgrund der Bodenschätze irgendwann mal interessant.
Ja.
Von der Bevölkerung her jetzt nicht, also als Markt, als Absatzmarkt für die EU vielleicht interessant, kann ich nicht bewerten. Aber wo du gerade darüber sprichst, was brauchen wir halt eben dann von dort, könnte es halt eben dann zu China eine interessante Alternative sein bei Bodenschätzen. Also dass da also auch eine Verbindung durchaus Sinn macht.
Also Australien hat 26 Millionen Einwohner, das ist jetzt
so viel wie NRW, ja.
Ja.
Ich glaube, die haben nur 18, aber trotzdem.
Ja. Naja, aber es ist, wie du sagst, vielleicht war es in der Vergangenheit auch zu bequem, ne? Zu sagen, hey, wir produzieren für die USA. Wie gesagt, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, dass das sitzen halt auch dankbare Konsumenten, ne? Also die,
ja.
Die Kaufkraft war einfach enorm stark, ne? Diese Ausrichtung drauf, Sachen zu kaufen, ob man sich's leisten kann oder nicht, oder auf Pump zu kaufen, sowohl individuell als auch das ganze Land, ist halt ein toller Markt. Wird sicher schwieriger sein, in Indien etwas zu verkaufen, dort wettbewerbsfähig zu sein. Aber wenn die beste Alternative nicht verfügbar ist oder sich erschwert, weil dort eben die Zölle auf Autos entsprechend gestaltet werden oder auf ähnliche Produkte, die aus der EU kommen, dann können wir ja froh sein, dass es noch andere Länder gibt, mit denen wir sprechen können.
Genau.
Aber wir werden es sehen. Ja, mal gucken, was die nächsten 100 Tage bringen.
Ja, also fänd ich echt spannend, dann auch mal durchaus mit dem gleichen kritischen Ansatz dann halt eben auf unsere Bundesregierung zu schauen. Ich glaube, jetzt gerade ist man ja in den Endzügen der Abstimmung über den Koalitionsvertrag.
Genau, Regierungsbildung, Minister werden dann bekannt gegeben.
Genau, und dann können wir ja nach von heute weiter sind wir dann also irgendwo Mitte Juli vielleicht, wo dann also die 100 Tage dann vorbeigehen, Anfang August, wo wir uns dann um das Thema mal kümmern können und auch da mal kritisch schauen können, was haben wir denn in der Zeit bewegt.
Jo.
Sicherlich in einem viel relevanteren Kosmos für uns, sofern man nicht ins Depot schaut, aber
Ja, im diversifizierten Depot darf das jetzt gar nicht so viel ausgemacht haben. Oder du hast es als Kaufchance genutzt.
Nee, habe ich in der Tat nicht.
Ja,
Ja, ich habe vor 8 Jahren habe ich mal mit einem Kumpel angefangen, monatlich so ein bisschen Geld wegzulegen in ein Depot rein. Das war, naja, wenn man auf die Uhr guckt, ne, wir haben 25, also irgendwo 2017, 2018 wird das gewesen sein, wo wir angefangen, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht auch 2016. Da haben wir also angefangen, dann halt eben Kohle da reinzupacken und dann halt eben so ein paar ETFs zu sparen. Ne? Und wir haben es im Corona-Crash das erste Mal gemerkt. Ne? Also wir sind unglaublich günstig reingekommen. Nennen wir es mal so, mit den kleinen Summen und haben dann immer weiter gespart, monatlich, monatlich, monatlich. Und unser Tiefststand im Corona-Crash war zum Beispiel plus 13%. Also unser schlechtester Wert, ne, den wir im Corona-Crash hatten. Von daher, ich habe jetzt auch ehrlicherweise überhaupt nicht reingeguckt. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt vom Depot 20% runter.
Ja.
Ne? Aber wir sind halt eben jetzt im Tiefstand. Das Tiefste, was ich gesehen habe, waren, glaube ich, minus 35%. Ne? Und also von daher, mich jucken diese Ereignisse überhaupt gar nicht mehr. Die sind Teil vom Spiel. Ne?
Ja,
und
ja.
wenn du halt eben dann guckst, wie die Indizes sich bewegt haben, als UK aus der EU ausgetreten ist, als Trump das erste Mal gewählt wurde, als der Überfall auf die Ukraine war und so weiter, das sind halt eben irgendwo alles Tagesereignisse, die kannst du nutzen zum Nachkaufen, klar, aber ich bin da also ähnlich wie du, ich kümmere mich um die Nachrichten überhaupt nicht, ich bin da total stumpf, ich will nicht die Überrendite, ich will halt eben nur über der Inflation liegen, ich schieb da rein.
Okay.
Und wenn du dann halt eben sagst und jetzt gerade ins Depot reinguckst und sagst, ich liege bei 35% auf fast 10 Jahre, sind das 3,5%. Damit kriege ich die Inflation nicht ganz.
Ja.
Ne? Aber es ist okay. Ich hab so einen gewissen Kapitalerhalt da drin und von daher ja, bin ich da echt mega entspannt.
Ja, ja mal gucken, wo es
Ja.
hingeht und wie es sich in Deutschland entwickelt und ob das dann, also die Auswirkungen dort auf die Börse werden sicher geringer sein.
Mit Sicherheit schon, weil wir nicht niemanden an der im Kabinett haben oder beziehungsweise der
Twitter
vorne
oder
steht.
X besitzt.
Na, ich glaube, ja gut, also aus dem Wahlkampf kennen wir ja noch viele Merz bei McDonald's. Auch der Söder ist ja durchaus aktiv, aber das ist
aber
mal,
beim
nennen wir
Essen.
Das eine andere Kategorie
ja.
als Meme-Coins von Trump oder Elon Musk. Ja.
Eine andere Reichweite vielleicht auch. Ja.
Ja.
Alles klar.
Ja, cool. Dann. Vielen Dank dir, Andreas. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind durch mit unserer Folge und sprechen uns dann nächsten Monat wieder und schauen mal, was bis dahin auf der Welt passiert ist.
Genau.
In diesem Sinne.
Habt eine gute Zeit.
Genau. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.